Ja, hallo zusammen. Wir setzen heute dort fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Unsere Poster werden immer voller und voller, das freut mich natürlich. Allerdings, wir verändern heute für diese Sitzung, zumindest ich probiere das aus, die Form, wie wir die Vorlesung halten. Und dazu gibt es ein Blatt, das verteile ich später. Zunächst mal, worum wird es heute gehen? Da wir jetzt bereits in der letzten Sitzung angefangen haben, über syntaktische Phänomene zu sprechen, und zwar über die Phänomene, die für eine gesprochene Sprache sehr genuin ist. Ja? Wir haben in der letzten Sitzung eine Satzhypostase erwähnt. Ja? Wir haben gesagt, wir hatten da einen Satz aus einem Interview mit Moritz Bleibtreu, und da haben wir gesehen, dass die unsere Standardvorstellung über syntaktische Funktionen in der gesprochenen Sprache nicht so rigide ist, formal gesehen nicht so rigide ist. Sogar die ganze Sätze und eine ganz bestimmte Form eines Satzes kann auch eine bestimmte syntaktische Funktion übernehmen. Abgesehen davon, das, was wir sowieso kennen. Ja, die Nebensätze können ja sehr oft die syntaktische Funktionen übernehmen. Aber die Form, die wir da gesehen haben, kannten wir bisher nicht. Und da die Philosophie dieser Veranstaltung sehr stark sich auf gesprochene Sprache bezieht, halte ich für richtig, dass wir heute unser Bewusstsein, unsere Aufmerksamkeit, Fokus unserer linguistischen Analyse sehr stark auf gesprochene Sprache und auf das Phänomen an sich beziehen. Da, jeder von euch hat naive Vorstellungen darüber, was eigentlich gesprochene Sprache ist. Wir bringen heute diese naive Vorstellung mit Syntax zusammen und versuchen, nicht ein einziges Phänomen, ein syntaktisches Phänomen zu besprechen, sondern wir besprechen das Phänomen gesprochene Sprache an sich. Und da hin und wieder werden wir versuchen, rauszubekommen, wie die gesprochene Sprache mit den syntaktischen Phänomenen, die wir aus den Schulgrammatiken kennen, miteinander interagieren. Wobei durchkreuzt die gesprochene Sprache und die Aspekte der gesprochenen Sprache die rigide syntaktische Regeln. Wobei versagen diese Regeln, wenn wir die Ausdrücke, Äußerungen sprachlich tätigen und nicht aufschreiben. Was sind die Gründe eigentlich dafür? Und was ist das, warum ist gesprochene Sprache so interessant und führt quasi die gut beschriebene, gut funktionierende syntaktische Regeln an ihren Grenzen. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich ein paar Veränderungen auf unserer Lernplattform zeigen. Ich freue mich darüber, dass ich hin und wieder E-Mails bekomme über fehlende Ordner. Ich stelle die, glaube ich, sobald ich E-Mail bekomme, dann mache ich das auch gleich. Deswegen gehe ich davon aus, dass Aufgaben-Upload-Ordner hier jetzt für alle vorhanden sind. Wenn nicht, dann bitte einmal Bescheid sagen. Hier, das ist die heutige Sitzung, gesprochene Sprache und Syntax, habe ich das einfach so genannt. Ich verwende oft diesen Begriff gesprochene Sprache, ohne einen Artikel als General, als Phänomen an sich zu bezeichnen. Zwei Reader habe ich letztes Mal, beziehungsweise zwei Bänder eines Readers habe ich letztes Mal hochgeladen unter dem Syntax-Bücher. Bücher Syntax beziehungsweise. Jetzt habe ich zwei Bücher oder zwei Texte nochmal dazu gepackt. Ich fange mit dem letzten Syntax des gesprochenen Deutsch. Das ist von Wolfgang Schlumbinski. Das ist nicht das Buch an sich, sondern Sammlung von verschiedenen Artikeln. Das ist eine PDF-Version. Genau, das ist das. Und das Buch werden wir, diesen Text werden wir heute brauchen, aber diesen Text werden wir auch komplett. Werden wir ganze Vorlesung lang genauso benötigen. Wenn man jetzt hier auf Inhaltsverzeichnis schaut, dann ist das genau das, was mich inspiriert hat, diese Veranstaltung genauso zu gestalten. Also einzelne Phänomene der gesprochenen Sprache, der Syntax der gesprochenen Sprache aufzugreifen und die hier zu besprechen. Hier sind die einzelnen Autoren mit wunderbarer Einleitung von Peter Schlobinski. Ich sage ja die ganze Zeit Wolfgang Schlobinski. Peter Schlobinski. Und da haben wir die einzelnen Phänomene, natürlich nicht alle, aber für das gesprochene Deutsch vielleicht relevante Phänomene der Syntax. Und der zweite Text, das ist nicht weniger relevant. Das ist von Jim Miller und weiteren. Spoken Language Syntax and Discourse. Das ist das hier. Ich habe gleich eine Seite aufgemacht, die wir dann später brauchen. Spontano Spoken Language. Was ist spontane? Nicht einfach gesprochene, sondern spontane Sprache. Und hier haben wir auch eine, gilt als Mitrahmenwerk. Es gibt einige Autoren, die seit Mitte 90er Jahren sehr viel in der gesprochenen Sprache machen. Und ich würde an Douglas Bibber zum Beispiel, ein Literaturwissenschaftler, der sehr stark korpuslinguistisch arbeitet und der mit beeinflusst hat, dass die englische Sprache eine sehr modellhafte, sehr beispielhaftes Korpus der gesprochenen Sprache hat und verwendet auch dieses Korpus, mehrere Korpora eigentlich, für Erforschung der gesprochenen Sprache. So, das sind die Inhalte, die ich gerne zeigen wollte. Und zunächst gehen wir dann zu unserem Kurs. Der erste Topic heißt hier selbstmoderierte Gruppenarbeit. Selbstmoderierte Gruppenarbeit bedeutet, dass einer von euch, den ich jetzt bestimme, hier nach vorne kommt und etwas moderiert, und zwar das hier. Wer möchte freiwillig, weil ich habe jemanden im Sinne. Und wer möchte das freiwillig machen? Ich erkläre gleich, was das ist. Etwas moderieren. Ich bin weg. Ach so, es kommt auch noch dazu, dass es auch aufgenommen wird. Genau. Man muss einverstanden sein, eigenes Bild und, nee, wenn man einverstanden ist, das ist kein Problem. Eigenes Bild und Ton der Welt freizugeben. Eigentlich das, was ihr jeden Tag bei Facebook macht. Also, wer möchte das freiwillig? Keiner? Dann möchte ich dich bitten, dass du nach vorne kommst. Nein? Sie. Ladies, was? Bist du enttäuscht? Okay, ich habe nächste Woche nochmal eine Aufgabe und dann bin ich. So. Das kannst du dich reparieren.
Das ist, muss ich mir das anstecken?
Ja, am besten hier irgendwo. Kannst du dir helfen? Ja, genau. Das klappt wunderbar.
Danke. Danke.
Ich bin weg. Also du hast genau maximal 15 Minuten.
Ja.
Und das ist deine Gruppe und das ist deine Fragestellung.
Okay.
Mach damit, was du willst.
Okay. Gut, dann sag mir doch mal ein paar Merkmale gesprochener Sprache. Was fällt euch ein? Ja.
Also die Weite spreche ich nicht ordentlich aus, ich habe Hunger.
Ich schreibe jetzt mal Abkürzung. Noch was? Maria? Vielleicht was zu Formen der gesprochenen Sprache. Also jetzt müsste man natürlich erstmal vielleicht klären, was jetzt der Unterschied zwischen den beiden Kategorien ist. Also da ist wahrscheinlich dann eher so vielleicht der Aufbau auch gefragt. Ja.
Vielleicht einfach die Form, die Frage oder den Aufbau.
oder vielleicht auch SMS. Bitte? Kannst du es nochmal erklären, vielleicht?
Ja, ich meine, gesprochene Sprache, ich rede nicht alleine im Raum.
Ach so, einfach, ja, dass man. Ja, da ist jetzt die Frage, wo packt man das hin? Das könnte man eigentlich fast zu beidem schreiben, oder? In die Mitte? Oder? Ja, zu Merkmalen? Ja? Alle anderen auch damit einverstanden? Zu Merkmalen? Ja?
Ja, aber ich würde es eher zu Formen nehmen, weil Merkmal, dann kann man ja auch eine Rede halten, das wird dann auch nicht an einen
Vielleicht doch lieber erstmal in die Mitte, weil es unklar ist. Oder? Ich schreibe es mal in die Mitte. Ja, das mache ich jetzt aber zum Merkmal, ne?
Ja.
Ja. Ja.
Weil die Diskussion ist qualitativer Natur.
Ja.
Worum es bei der jetzt geht, ist es, dass wir quantitativ Vorschläge machen und später über die Richtigkeit der Falschheit machen. Dafür ist jetzt 15 Minuten, aber später haben wir 3/4 Stunde dafür, dass das der
ist. Okay, dann hätte ich eins, und zwar Dialekte.
Dialekte bei Merkmalen, ne?
Ja. Nee,
zu Form. Okay. Also was mir jetzt vielleicht noch einfallen würde, wäre jetzt, dass es auch zu Missverständnissen kommen kann bei gesprochener Sprache. Also dass die Klarheit eventuell manchmal, also ja, Unklarheit, genau. Aber jetzt weiß ich nicht, vielleicht eher zu Merkmalen, ne? Ja. Schreibe ich jetzt wohin? Zu den Merkmalen.
Gehabt oder Vorüberlegung für diese Arbeit, die sie jetzt gemacht hat. Ich habe dich aber in den Sprechstunden bei mir viel eloquenter erlebt. Das ist eine ganz andere Interaktion scheinbar. Ja. Ich habe hier eine kleine Hilfe nochmal. Genau, nimm das bitte auf, sodass das, bis ich mal ganz kurz geblättert habe. Und anhand dieser kleinen Hilfestellung, ich werde natürlich versuchen, da auf diese Folie das nochmal zu übertragen, alles was deswegen Aufnahme, und ich werde dann diese Folie nochmal vervollständigen. Ich habe mir gedacht, ich gebe euch als Handzettel vielleicht, das sind zwei verschiedene Register, wie wir das nennen, zwei verschiedene Stile, zwei verschiedene Genren oder wir werden versuchen, in diesen begrifflichen Architektonik auch vielleicht Licht reinzubringen. Die sind dieselbe Inhalte, aber einmal, wie man das schreiben würde und einmal, wie man das aussprechen würde. Es gibt, ganz sicher hat jeder von euch schon mal gesehen, wie man im Bundestag spricht, ja, wie die deutsche Politiker im Bundestag sprechen, und diese Auftritte werden ja protokolliert. Und es gibt einen Korpus, das uns eben die zwei verschiedene Versionen desselben Inhalts nochmal nebeneinander verdeutlicht. Wie ist einer aufgetreten und gesprochen, und diese Aussagen werden dann in schriftlicher Form niedergelegt. Und die Leute, die das tun, sind auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschult. Ja? Noch interessanter ist das ist aber ein Gegenstand eines Studiums, einer Studie beziehungsweise, was hatten die Redner selbst als niedergeschrieben gehabt, vor sich liegen gehabt, was haben sie daraus als gesprochene Sprache gemacht und was wurde aus dieser gesprochenen Sprache von einer zweiten Person niedergeschrieben? Diese drei Sachen. Ja. Und interessant ist das, ich glaube, wenn ich mich recht daran entsinne, dann war das Gregor Gysi, der am Anfang sowas gesagt hat wie: sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter lalala, herzlich willkommen zur Feier irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr. Und natürlich ist das niedergeschrieben worden, so wie er das ausgesprochen hat, ohne Prosodie, wer hat Akzent? Du hast das gesagt, ne? Intonation, ganz wichtig. Natürlich, in der geschriebenen Sprache, das Erste, was verloren geht, sind die Stimme. Ja? Das ist das Erste, was geopfert wird. Und das Beste war, dass Gregor Gysi an der Stelle weder einen Satz, sehr geehrte Damen und Herren, diese Vokative in Ankettung hatte, sondern einfach einen Kopf mit Smiley. Er wusste, okay, das ist erstmal willkommen. Ja? Also er hatte eigentlich nur das als Icon dafür, das ist Textabschnitt, Genre, willkommen. Hat jeder von euch schon mal einen Willkommen, jemanden willkommen geheißen? Ganz sicher. Und da gibt es ganz formelhafte Sätze. Macht das Sinn, die alle aufzuschreiben? Nee, man Mnemotechnik nennt man das. Das ist so eine Eselsbrücke. Schreibt einfach ein Smiley, gleich Einleitung, Smiley. Das ist klar. Ich muss jemanden jetzt begrüßen. Und meine Sprachkompetenz erlaubt mir, das in eine oder andere Form zu machen. Das ist aber, wie gesagt, da ich möchte, dass wir heute uns einfach Gedanken drüber machen, wie reflektiert geschriebene und gesprochene Sprache sich gegenseitig. Ich habe aber hier bewusst nicht Merkmale der gesprochenen Sprache und so wie auf vorige Folie Merkmale der geschriebenen Sprache aufgeschrieben, sondern die Aufgabe etwas komplexer gestaltet und ich habe nur gesprochene Sprache aufgeschrieben als Merkmale und ich wusste, dass das nicht so leicht wird, denn es gibt eine, und das ist vielleicht die Kernaussage dieser Sitzung, also wenn wir heute nichts mitnehmen, das sollten wir mitnehmen. Geschriebene und gesprochene Sprache konstruieren sich gegenseitig. Hätte ich hier Merkmale der geschriebenen Sprache aufgeschrieben, dann wäre es so wie folgt gelaufen. Man hätte hier ein Merkmal aufgeschrieben und genau ein Pendant dieses Merkmals hier. Man hätte hier ein Merkmal aufgeschrieben und gleichzeitig ein Pendant dieses Merkmals hier gegenüber. Gesprochene und geschriebene Sprache konstruieren sich gegenseitig. Wenn wir versuchen, und wir versuchen nicht mehr etwas scharf zu definieren, sondern wir stellen seit spätestens letzter Sitzung alles in prototypischen Merkmalen. Deswegen wollte ich ja, dass wir auch prototypische Merkmale aufschreiben. Hätten wir zeitgleich ein Spiegelbild dessen, was wir für gesprochene Sprache hier aufgeschrieben werden. Das ist ganz wichtig. Wir können uns die Gedanken über gesprochene Sprache nicht machen, ohne dass wir parallel oder dazu uns Gedanken über die geschriebene Sprache nicht machen. Und genau umgekehrt, wir können uns nicht über die Eigenschaften der geschriebenen Sprachen uns Gedanken machen, wenn wir nicht parallel oder dazu uns Gedanken über die Aspekte oder die Eigenschaften der gesprochenen Sprache machen. Sie konstruieren sich gegenseitig. Es gibt diese Dichotomie eben, weil sie sich gegenseitig bedingen. Es gibt ein gewisses Ineinandergreifen an Merkmalen zwischen der gesprochenen und geschriebenen Sprache. Gehen wir mal ganz kurz durch. Merkmale der gesprochenen Sprache haben wir hier Abkürzung geschrieben. Am besten machen wir das farblich. Das ist meine Reflexion und gilt jetzt nicht als versucht, das irgendwie qualitativ zu sichern, was wir hier hatten. Abkürzung, definitiv. Ja, das, was ich vorhin mit der Kontextabhängigkeit erwähnt habe, die Menschen sind faul, besonders beim Sprechen. Und die werden alles sparen, was sie sparen lässt. Warum muss ich jetzt jemanden erwähnen, derjenige, der sowieso präsent da ist? Warum muss ich zum Beispiel ich performen durch ein Pronomen, wenn ich da bin? Also die Bedeutung des Daseins, und zwar von mir, glückt doch dadurch, dass ich da bin. Warum muss ich das auch noch sprachlich verbalisieren? Ich spare mir das einfach. Und wenn das tatsächlich ein Sprecher, der so wichtiger Bestandteil des Sprechens ist, sich selbst sparen kann, dann spart man die sämtlichen Bezüge, die auf Zeit, die auf Ort, die auf irgendwelchen Eigenschaften und so weiter beziehen. Es gibt noch für die Abkürzungen in der gesprochenen Sprache eine pragmatische Motivation. Wir bringen in jeweiligen Gespräch, Konversation immer bestimmte Welterfahrung mit. Und diese Welterfahrung unterstellen wir auch dem Hörer. Und das verbalisieren wir nicht. Also deswegen beziehen wir uns zwar auf die Welterfahrung, ohne das klar zu verbalisieren. Wenn ich jetzt jemandem sage, hallo, wie geht's dir, kriege ich nicht zurück, wie meinst du, wie es mir geht? Ja, es ist ganz klar, wie das funktioniert in der Gesellschaft, eben weil wir eine bestimmte Präsupposition oder die Welterfahrung pflegen. Das ist ein Grund für Abkürzung. Das mag ich deswegen, weil das sehr oben steht. Unser nächstes Thema ist Ellipse, Auslassung. Und durch Auslassung werden die gesprochene Äußerungen kürzer. Das ist ganz wichtig. Spontanität, ein sehr guter Punkt. Und das werden wir heute in der zweiten Gruppenarbeit erleben. Spontanität, das ist ein Gummibegriff. Ich glaube, du hast das in Zweifel gezogen, dass man, wenn man schreibt, da muss man planen auf eine ganz bestimmte Art und Weise, wenn man schreibt. Ja? Und deswegen habe ich zumindest aus meiner Sicht für gesprochene und geschriebene Sprache eine parallele Dichotomie, geplante, nicht geplante Sprache eingeführt. Aber sogar diese zwei Begriffe, die etwas genauer beschreiben, was dahinter steckt, erlauben uns nicht, Gradualität zu erfassen, die hinter gesprochene Sprache steckt. Es ist immer eine Gradualität in Bezug auf Spontanität. Deswegen werden wir heute nicht nur den Begriff Semispontanität einführen, sondern ich versuche in der zweiten Arbeit, wofür diese Zettel wir brauchen, diesen Begriff auch zu erleben, auch zu performen. Deswegen möchte ich jetzt nicht viel dazu sagen. Aber Spontanität der gesprochenen Sprache ist ein graduelles Phänomen. Ja, es gibt mehr Spontanität, weniger Spontanität und irgendwas dazwischen. Das, was wir heute als Arbeit oder als Spiel simulieren, wird das ein Beispiel für Semispontanität sein. Ein nicht nur wichtiger, also richtiger, sondern auch sehr, sehr wichtiger Punkt. Grammatisch nicht korrekt. Ja? Das, was schriftliche Sprache nie dulden würde. T9. Gleich rote Linie gehighlightet. Ja? Gesprochene Sprache, kein Problem. Es gibt, glaube ich, bei Christa Duscheid einen Dialog der gesprochenen Sprache, wo sie über die Stellung des Verbs spricht. Wir haben in letzter Sitzung, nicht vorletzter Sitzung, ein Modell gehabt, Stellungsfeldermodell, ein topologisches Modell der deutschen Sprache. Es ist ganz klar geregelt, wo das finite Verb in einem Aussagesatz, in einem Nebensatz steht, nämlich in der einmal vom linken Satz, also als linke Satzklammer und im Nebensatz in der finalen Position, besonders im Nebensatz als finale Position. Was denkt ihr, warum bilden wir eigentlich Nebensätze? Welche Funktion haben sie? Ganz, ganz trivial. Die Frau, die da steht, die kenne ich. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, sehr gut, genau. Irgendwas gibt es im Hauptsatz, im Matrixsatz. Und das ist aus Sicht des Sprechers, aus Sicht des Schreibers nicht deutlich. Deswegen ergänze ich, schließe ich irgendeine untergeordnete Konstruktion, markiere ich die Unterordnung rein grammatisch mit Einleitung, Komplementizer, was weiß ich, durch Intonation auch. Ja, gibt es in Südkartfelsprachen, im Spanischen, als das Satz mit Intonation. Das ist schräg. Ja. Genau, und das eben dazu, auf etwas zu referieren, was davor war, etwas deutlicher zu machen, etwas genauer nochmal zu verdeutlichen. Dafür brauche ich Nebensätze. Und bei der Bildung von Nebensätzen versagt sehr oft der Sinn oder die Kompetenz in der grammatischen Korrektheit. Das Beispiel von Christa Durscheid, wenn das richtig war, war ungefähr so. Ein Tourist fragt anderem, wie weit ist Mainz von Frankfurt entfernt? Und dann sagt er, und dann muss man sich jetzt vorstellen, wie oft man beschäftigt sich da mit Entfernungen zwischen Mainz und Frankfurt. Aber da man vielleicht hier von Ortskenner ist, vielleicht versucht man einzuschätzen. Und diese Einschätzung braucht Zeit. Das ist ganz wichtig. Die Einschätzung braucht Zeit. Die Sprache, das Modell für Verbfinalität des Nebensatzes, ja, von Frankfurt bis Mainz werden sein. Ja, erstmal das Verb, wo es überhaupt nicht hingehört. Und dann braucht Zeit, dann muss ich einschätzen, dann möchte ich eigentlich nicht falsch daneben liegen. Wie wir jetzt bei einem, ich glaube, das Beispiel war anders, aber ich glaube, ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen, was damit gemeint war. Auf einmal in der gesprochenen Sprache werden die rigide syntaktische Regeln der geschriebenen Sprache weich. Die sind nicht so wichtig auf einmal. An der Stelle möchte ich so eine rhetorische Frage stellen. Wenn wir die Grammatik oder die Syntax des Deutschen beschreiben, sollen wir solche Fälle ausklammern? Also das ist rhetorische Frage. Oder wenn wir solche Fälle ausklammern, was ist das eigentlich, was wir danach bekommen? Was ist das für eine Grammatik? Ja? Und wenn wir eines Tages irgendeine Sprache erlernen möchten und vor uns eine Grammatik liegt, wovon sollen wir ausgehen? Ist das die Grammatik, die nur korrekte Sätze dieser Sprache beinhaltet? Oder auch die Sätze der gesprochenen Sprache, die vielleicht grammatisch nicht korrekt sind? Und wie soll man entscheiden, was korrekt ist und was nicht? Noch ein kleines Beispiel vielleicht, was jetzt zumindest für mich sehr aktuell ist. Es gibt nominale Modifikatoren, also ein Substantiv wird modifiziert nach Zahl, nach Eigenschaften, nach Farbe, was weiß ich. Und was ist, wenn diese Eigenschaftenmodifizierung angekettet ist, wenn 3, 4 dabei sind? Zum Beispiel 5 deutsche Bürger zum Beispiel. Und was ist, wenn wir mit einer Sprache zu tun haben, wenn das Substantiv immer final ist, alles davor vorangestellt ist und sowas wie Landesbürger eine Einheit ist. Deutsche Bürger ist eine Einheit, das wird zusammen assoziiert. In solchen Sprachen klingt dieser Satz wie 5 deutsche Bürger wie Bürger von 5 Deutschland. Es gibt eine Ambiguität, das auch so zu interpretieren. Und die Überlegung ist, das ist definitiv falsch. Die Sätze so zu bauen, sind definitiv falsch. Erstmal, das ist Permanent Marker und das ist Whiteboard Marker. Also ein Number, dann haben wir Attribut und dann haben wir, dann haben wir Substantiv und dann haben wir Attribut. Ne? Also da hätten wir 5, da hätten wir Deutschland und da hätten wir Bürger. Ja? Allerdings, die werden zusammen assoziiert. Und oft, also in diesen Sprachen gibt es Möglichkeit, das auch so zu interpretieren. Und dann hat man 5 Deutschland, wenn es so eine Masse ist, dann hat man 500 Deutschland. Und die Überlegung ist, warum geschieht das? Und wir haben in einem großen Korpus mit über 120 Millionen Wörtern in dieser Sprache überprüft, wie Frequenz von dieser Interpretation und von dieser Interpretation aussieht. Und man hat gesehen, dass das einfach in der gesprochenen Sprache immer zunimmt und zunimmt. Diese ambike, nicht richtige, das ist ganz wichtig. Also grammatisch definitiv falsche Nominalphrasen. Und viele Korpuslinguisten oder Informatiker schlagen vor, einfach dem Gebrauchsfrequenz zu überlassen, was richtig ist und was falsch. Und das ist eine Diskussion. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Emotionen, klar, obwohl in der geschriebenen Sprache durchaus nicht so viele, aber auch die Möglichkeit existieren, Bewunderung, Statement, das, was ich von dem Ausgesagten halte, also Epistemizität zum Beispiel, Evidenzialität, Admirativität auszudrücken, je nachdem, welche Mittel mehr zur Verfügung stehen. Empfänger, das ist ein ganz guter Punkt und besonders freue ich mich, dass wir das tatsächlich hier als Grenzphänomen markiert haben. Empfänger hat sowohl das Gesagte als auch das Geschriebene. Also allerdings sowohl das, der Hörer und der Adressat eines Schreibens unterschiedliche zeiträumliche Koordinaten haben. Ein Hörer ist in der Regel in Distanz zu Sprecher, sodass sein Gehör das noch alles wahrnehmen kann. Ja, ist ganz interessant, im Abchasischen muss dafür eine Hand, also Distanz wird mit Hand gemessen. Ja? Also deiktische Strukturen beim Sprecher, beim Hörer, weder bei dem noch bei anderen, ist immer ganz klar definiert, wenn du jemanden mit Hand fassen kannst, ist er bei dir. Also es ist hier. Ja? Ist ganz interessant, weil das Wort für Hand ist grammatikalisiert worden, um das zu markieren. Ja, also Empfänger ganz wichtig, aber wir haben 2 verschiedene Typen der Empfänger, sowohl für geschriebene als auch für gesprochene Sprache. Jetzt ist die Frage, wie weit beeinflusst das uns, dass wenn ich etwas schreibe, von jemandem empfangen wird, der nicht nur 500 Kilometer von mir weg ist, sondern vielleicht erst in 50 Jahren auf der Welt kommt? Wie weit beeinflusst diese Tatsache, dass wie das, was ich schreibe, syntaktisch gestalte. Und das Gegenstück dem, wie beeinflusst der, der vor mir steht, zeitlich limitiert ist, räumlich limitiert ist und das hört, was ich gerade sage, gestalte ich, was ich, also syntaktisch gestalte das, was ich sage. Also diese zwei, das ist nicht einfach passive Leute oder passive Entitäten, die da sind, sondern die wirken auf mich, auf meine Sprache. So die Wahl, die ich treffe, einen Satz zu bauen, das ist eine aktive, die sagen nicht, die stehen einfach da, die sind einfach da, aber das muss man nicht als passive Rolle vorstellen, sondern das sind ganz aktive Einflüsse, die bei einem Sprecher oder Schreiber ausgeübt werden. Ich schreibe die so, weil die da auch haben. Intonation, ganz wichtiger Punkt. Kontextabhängigkeit, Kontextsensitivität, das ist auch ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir zu dazu, da wir jetzt nicht viel ehrlich gesagt habe ich eher erwartet, dass diese Liste eher länger sein wird. Aber ich habe mich zurückgehalten von den Anweisungen. Deswegen, das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Empfänger. Man sieht hier zum Beispiel, jetzt haben wir vielleicht nicht so viel Zeit, das nochmal zu besprechen. Aber man sieht einfach, wie komprimiert, wie kumulativ geschriebene Sprache ist. Und wie aufgeschlossen, wie, und vielleicht bringe ich jetzt an dem Punkt eine Dichotomie, die in dem englischen Buch, was ich da hochgeladen habe, sehr stark gedeutet ist. Das hier, was man hier sieht, ist produktorientiert. Wenn ich das hier runterschreibe, dann habe ich im Hinterkopf eine Vorstellung, wie das Produkt auszusehen hat, was nach dem Schreiben entsteht. Und angeblich, das ist grundlegender Faktor, um damit wir solche kumulative Formen erhalten. Ja? Das hier allerdings ist prozessorientiert. Während ich spreche, soll ich verstanden werden. Ja? Ich orientiere mich auf Prozess des Sprechens und hier auf das Produkt des Schreibens. Das sind zwei verschiedene Absichten, die mich antreiben. Wenn jemand vor mir steht und ich lege keinen Wert drauf, dass er mich versteht, dann hat er auch keine weitere Chance, dass das versteht, was ich gerade gesagt habe. Weil wenn ich aufhöre zu sprechen, dann gibt es keine gesprochene Sprache mehr. Wenn ich aufhöre zu schreiben, gibt es trotzdem das, was ich davor alles geschrieben habe. Wenn ich diesen Satz nicht verstehe, kann ich das 5-mal lesen, irgendwo durch Lexikon übersetzen lassen, alles Mögliche. Solche Manipulationen kann ich hier nicht anwenden, weil das ein Prozess ist und das ist ein Produkt. Das ist einer der grundlegenden kognitiven, vielleicht außersprachlichen Faktoren, die bei der geschriebenen und gesprochenen Sprachen mit reinfließen. Jetzt nochmal wollte ich ganz kurz so, ich habe lange gesucht, aber das gilt als Regel des Englischen mit der Platzierung des Adverbs. Ja? Und das sind zwei Beispiele aus der gesprochenen Sprache, wo wir tatsächlich mit einem nachgestellten Adverb haben. Das ist aus BBC News, in der gesprochenen Sprache, spontan gesprochenen Sprache. Und das Beispiel wird sehr oft durchgenommen als für diesen Punkt hier, grammatisch nicht korrekt. Muss man bei Christa Durscheid zeigen, sie hat auch einige Beispiele für das Deutsche. Und hin und wieder sagt man, dass man die Angabe, das ist ein Tag, ja, es ist ein, wie nennt man das? Es gibt eine Regel, positive Aussage, negativer Tag, negative Aussage, positiver Tag. Das heißt, du bist Student, nicht wahr? Positive Aussage, du bist Student, negativer Tag, nicht wahr? Oder negative Aussage, du bist kein Student, stimmt's? Negative Aussage, positiver Tag. Das ist durchgehend in vielen Sprachen, die taggen, universell. Ja? Sogar im Georgischen. Im Russischen ist es auch so? Netakli, ja, also nee. Und wie ist das mit negativen Aussage? Den ihr Student. Es gibt so ein Partikel wet. Wet den ihr Student. Und das ist auch ein Tag, aber gleich am Anfang. Ja, Russisch ist das unglaublich interessant und spannend. Und im Englischen in der Regel darf nach dem Tag nichts kommen. So besagt die geschriebene Sprache, obwohl Taggen eigentlich etwas für gesprochene Sprache ist. Ja? Und zum Beispiel probably, das ist auch sowas wie Modalität, gibt so eine Einstellung des Sprechers oder Einschätzung des Sprechers und sollte auch nicht nach einem performativen Verb, so wie jetzt hier I mean, stehen. Für geschriebene Sprache, gilt aber wohl für gesprochene Sprache. Und in diesem Korpus, was ich vorhin bei Douglas Bieber erwähnt habe, wird die Frequenz von solchen Sachen sehr stark, also nimmt sehr stark zu. Die terminologischen Varianten als Definition ist fast trivial und hier sollte man sehen, warum wir diese scharfe Definitionspraxis in der letzten Sitzung kritisiert haben. Gesprochene Sprache ist alles, was durch Sprechen hervorgebracht wird oder bei allen Formen der Verständigung, die auf dem Sprechen, soll hier stehen, basieren, handelt es sich um gesprochene Sprache. Also das, was du vorhin gesagt hast, also gesprochene Sprache ist alles, ich würde sagen, was klingt. Ja? Und man findet wie nennt man das, rekursive Definitionen, also die Definition, die weiter definiert werden muss, und die nicht genau ist. Was ist, wenn ich ein Buch nehme und einfach alles ablese, getreu, Punktuation und Satzbau? Das ist nicht die gesprochene Sprache, die für Linguistik, für strukturelle, für systemische Linguistik interessant ist. Ich kenne mal eine Definition des Fokus, also Fokuselemente sind sehr sprachentypisch und deswegen lässt sich sehr schwer definieren. Und einer Marga Reis hat in der Einleitung so einen Joke, also Scherz gemeint, hat geschrieben, Fokus ist das, was ein Sprecher für Fokus hält. Ja, super Definition, oder? Ist keine Definition an sich. Ja. Also alles, was ein Sprecher für Fokus hält, ist ein Fokus. Ja, und was hält ein Sprecher für einen Fokus? Ja, also nichts. Genau, also deswegen, das ist eine triviale Definition der gesprochenen Sprache, aber es gibt durchaus Dichotomien, begriffliche Dichotomien, die uns helfen, dahinter zu schauen. Mündlichkeit und Schriftlichkeit. An der Stelle können wir etwas Synchrones mit reinnehmen und sagen, okay, Mündlichkeit ist das Primäre oder die primäre Eigenschaft der Sprache. Menschheit schreibt eigentlich zwar in der letzten Zeit, aber diese Zeit ist verglichen mit der Zeit, als die Menschheit nicht geschrieben hat, absolut sehr, sehr, sehr kurz. Ja? Wenn man die Phönizier aufstellt, 7. Jahrhundert vor Christus, als die ersten die Alphabet hatten oder etwas Ähnliches, dann ist natürlich absolut nicht erwähnenswerte Zeit. Wisst ihr übrigens, ab wann die Vergesellschaftlichung der Schrift stattgefunden hat oder welche Zeit man dafür erzählt? Ja, also welche Gesellschaft war erste Alphabete-Gesellschaft der Zivilisation? Es gibt Diskussionen darüber, man schätzt, das war Athen, also Athener Gesellschaft in der Antike. Und als man versucht zu belegen, warum, dann bringt man als Argument, wenn man in Athen jemanden in Exil schicken wollte, musste man abstimmen, das war eine Demokratie. Und als Abstimmung gab es Tontafel und darauf sollte man eigene Namensinitiale reingravieren. Und es gab so eine Abstimmung, wo 4000 Athener Bürger, und das ist für die Zeit ist eine sehr, sehr signifikante Größe, das heißt, das war erste Gesellschaft, die alphabetisiert war, sozusagen. Also Mündlichkeit, Schriftlichkeit. Gesprochen sprachliche Kommunikation, geschrieben sprachliche Kommunikation würde ich sehr gut auf Chat und SMS. Ja, das ist beides Kommunikation, aber eins, das ist ja eine geschrieben sprachliche Kommunikation, die durchaus Spontanität aufweist. Ja, Spontanität aufweist. Was war das, was du vorhin gesagt hast mit der Abkürzung, was du in Chat schreiben würdest, aber niemals? Ivi heißt? Irgendwie. Ah, irgendwie, okay. Okay. Ja, okay, interessant. Mündliche Verständigung, schriftliche Verständigung. Diesen Punkt Verständigung habe ich vorhin mit Produktorientiertheit, Prozessorientiertheit auseinandergehalten. Diskurs und Text, das ist eine sehr interessante Gegenüberstellung, denn in Syntax sprechen wir oft von Diskurs durch Diskurs beeinflussten Strukturen. Wir können innerhalb eines Satzes manche Strukturen syntaktisch nicht analysieren und dann schauen wir, dass die tatsächlich in einer übergeordneten Diskursstruktur, und wie wir sehen, das ist ein Teil der gesprochenen oder Art der gesprochenen Sprache, beeinflusst. Rede und Schrift, muss man nicht viel erklären. Sprechen, schreiben, das ist die Tätigkeit. Ungeplante, geplante Sprache, das ist die Dichotomie, die wir hier als Arbeitsdichotomie aufgestellt haben. Spontane Sprache, sorgfältige Sprache, absichtliche Sprache, keine Ahnung. Irgendwas. Ja? Das ist die Gegenüberstellung. Dann gehen wir ganz kurz noch drei, vier inhaltliche Folien. Ja. Ja, ja. Ich würde sagen, ja. Jetzt ist ganz wichtiger Punkt, und dazu kommen wir gleich. Geschriebene Sprache und gesprochene Sprache, der Hauptunterscheidung, haben wir bisher noch nicht erwähnt. Und das, was du gerade erwähnst, würde das zum Beispiel beantworten. Das ist die Funktion. Empirische Sprachwissenschaft lebt eigentlich vom Funktionsverständnis und in diesem Fall auch. Wir gehen immer von einer Funktion aus. Gesprochene Sprache ist so, wie sie ist, deswegen, weil einer ganz bestimmten Funktion dient, und geschriebene Sprache ist nicht so wie gesprochene Sprache, eben weil die Funktion, der diese Sprache dient, ganz anders aussieht. Und das besprechen wir jetzt gleich. Und das gilt, würde ich auch Sumerer-Tafeln übertragen. Ich habe hier so kleine Bilder gegenübergestellt. Das ist Kaffeeklatsch als Form der gesprochenen Sprache. Das ist eine Form. Das ist ganz klare, ich habe vorhin mit Begrüßung zum Beispiel oder Welcome Speech erwähnt. Das ist Art der, also die Form der gesprochenen Sprache. Kaffeeklatsch zum Beispiel, Dienstbesprechung. Gehen wir ganz kurz durch. Telefongespräch, eine Rede halten am Podium. Theaterrolle, Schauspieler auf der Bühne, die sprechen auch. Ja? Halbe Königreich für ein Pferd, König Lear, spricht auch. Ja? Und zum Beispiel Anweisungen geben, Befehlen. Ja? Und diese Liste kann man ja weiter fortsetzen, endlos. Und wenn wir überlegen, was all diese Formen hier oben zusammen haben, dann werden wir sagen, dass für Kaffeeklatsch gehört etwas dazu, was nicht unbedingt sprachlich ist. Abgesehen von Kaffee und Kuchen, gehören Themen dazu, gehören ganz bestimmte Vokabeln dazu, gehören ganz bestimmte Strukturen dazu. Dialog zum Beispiel, sehr gut. Ja? In einer Dienstbesprechung, wenn der Chef böse ist, dann ist das nur ein Monolog. Ja? Gehört aber kein Kaffee zwingenderweise und kein Kuchen dazu. Ja? Es gibt Dinge, die diese Formen der gesprochenen Sprache konstruieren und nicht sprachlich sind. Ich habe hier kontextabhängiger erwähnt. Das ist damit gemeint. Gesprochene Sprache bezieht sich immer auf eine Interaktion, die nicht sprachlich ist. Und konstruiert, lässt sich dadurch beeinflussen. Ja? Telefongespräch. Ne? Also, das muss ich immer erwähnen, das ist eine Anekdote. Ich bin mit einem guten Freund von mir im Auto gefahren und er hat telefoniert, ich bin gefahren und der müsste in einer Veranstaltungshalle Beamer Whiteboard oder diesen Wand eben organisieren. Er hat telefoniert und meinte zu, also die Managerin hat gesagt, ja, wir haben weißen Wand. Aber er hat jetzt das als quasi als Projektionsfläche verstanden und er meinte am Telefon, das heißt, sie haben eine weiße Wand und macht die Finger so am Telefon. Ja, ja, ist klar, ne? Also ganz bestimmte Situation, die durch Telefon konstruiert wird und man ist dort eingeschränkt, man erreicht da die Ziele nicht, die man, wenn man präsent kommuniziert, erreichen würde. Am Podium, durch Podium und durch Mikrofon und durch Infrastruktur, jemand tritt auf und da ist das Publikum auch konstruiert. Ganz interessante Sache, auch das Sprechen von Schauspielern auf der Bühne, wo die meisten pragmatische Maximen von Greece. Wer hat Pragmatik gemacht? Kurz mal Hand hoch. Ja, also ihr müsst da zumindest wissen, dass die meisten, erste sei, also Qualitätsmaxime, ja, lüge nicht, sage nichts, wofür du keine Argumente hast. Versagen hier alle. Ja? Klar, wenn ich da als König Lee auftrete, dann lüge ich nur noch 2,5 Stunden lang und täusche ich irgendwelche Emotionen ausgedrückt durch Sprache vor. und so weiter und so weiter. Und unten haben wir die Formen der geschriebenen Sprache, ein Brief zum Beispiel, eine Karte, wahrscheinlich hier jetzt analog. Ein Protokoll zu schreiben verlangt ganz andere syntaktische Strukturen, als wenn ich einen Brief schreibe zum Beispiel. Einkaufszettel. Wer schreibt keine Einkaufszettel? Hand hoch. Ich schreibe keine Einkaufszettel, aber ich mache Mindmap für die Woche. Das sieht gut aus. Ein Aufsatz zu schreiben zum Beispiel. Ja, ist ganz, ganz, ganz andere Struktur. In Drehbuch zu schreiben. Twittern und die ganze digitale Medien. Das sind die Formen der geschriebenen Register. Das sind die Formen der gesprochenen Register. Und wichtig ist an der Stelle, dass das hier alles, was oben ist, kontextsensitiv ist. Und das ist nicht kontextsensitiv. Ja. Und das beeinflusst eben, wie dann diese Kommunikation an der Stelle klar erscheint. Ich habe vorhin gesagt, das ist der einzige Satz, der überhaupt auf alle Folien rot markiert ist. Gesprochen und geschrieben, ja. Sprache konstruieren sich gegenseitig. Ja, ich bin manchmal gaga, wenn ich zu... Ja, achso, ein ganz interessanter Begriff ist auch noch kommunikative Praktiken. Man nennt man das auch so, weil für gesprochene Sprache verwendet man sehr oft. Das, was wir vorhin auf die Bilder gesehen haben, das waren die verschiedenen kommunikative Praktiken. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, dann wird man feststellen, dass diese kommunikative Praktiken technologisch und kulturell determiniert sind. Bestimmte kommunikative Praktiken, meinetwegen Rituale, Gottesdienste zu zelebrieren, können in einer Gesellschaft vorkommen, in anderen nicht. Ja, die wegfallen. Ich habe hier syntaktischer, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, nicht für ganz, aber gleich. Hier ist ein Korpus aufgegriffen und dort die Verwendung von ganz bestimmten syntaktischen Strukturen gegenübergestellt. Ja, und da in diesem Korpus sind Konversationen, aber auch die Texte, die von vornherein gesprochen worden sind oder von vornherein geschrieben worden sind, gegenübergestellt. Hier geht es um Verwendung von Relativsätzen, Komplementsätzen und Adverbialsätzen. Und auf einer Seite haben wir gesprochene Register und auf anderer Seite haben wir den geschriebenen Register. Und wir haben ja sowas wie Classroom Teaching, Class Management, Labs, Office Hours und Study Groups. Ab bisher her. Ja, alles ist gesprochen und hier haben wir Service Encounters, Textbooks, Course Packs, Syllabi, Institutional Writing. Und dann, wenn wir jetzt vergleichen, nehmen wir Relativsätze, das sind diese schwarzen Balken, dann haben wir in der geschriebenen Register die Verwendungsfrequenz pro 1000. Ja, das ist das Kleinste, also hier 2000, 4000, 6000, 8000, lalala. Ja. Und dann haben wir die schwarze Balken auf der Seite und schwarze Balken auf der Seite. Ja? Nicht einheitlich, also hier nimmt das immer wieder ab. Wenn wir zum Beispiel die Adverbialsätze, das sind die grauen Balken, hier und da, sehen wir, dass wir, haben wir eigentlich eine Tendenz, ja, ich würde sagen, die Relativsätze werden sehr stark in den... also stärker als in der gesprochenen Sprache in diesem Korpus verwendet. Ich habe noch eine Gegenüberstellung, die etwas simpler ist, weil wir nur zwei Kriterien haben, Relativsätze und Präpositionalphrasen. Ja? Verwendung von Relativsätzen und Präpositionalphrasen, das ist die geschriebene Formen und das sind die gesprochene Formen, genau dieselbe Abschnitte. Und da sehen wir, dass die Relativsätze in geschriebenen Register viel frequenter sind als in gesprochenen Register. Und hier haben wir keine großartige Signifikanz in der Gegenüberstellung, was Präpositionalphrasen angeht. Das soll eigentlich ein bisschen als Indiz dafür dienen, dass die syntaktischen Kategorien unterschiedlich in Anspruch genommen werden, ausgehend daraus, welche Funktion Konversation dient und nicht. Und das ist eben der Punkt, was ich vorhin erwähnt habe, dass gesprochene und geschriebene Sprachen weitgehend unterschiedliche funktionale Domänen haben. Gesprochene Sprache, abhängig vom Kontext, in dem diese Aktion, dieser Prozess integriert ist, dient einfach eine Situation zu bewältigen. Ja? Eine Situation in ganz bestimmten Rahmen zu füllen. Und sie benötigt eine ganz bestimmte Situation, einen ganz bestimmten Kontext. Und in der Interaktion mit diesem Kontext gestaltet sich eben diese Bewältigung. Jetzt Bewältigung der aktuellen Situation, das ist aus der linguistischen Pragmatik und zum Beispiel ein Verkaufsgespräch. Ja? Definieren wir ein Problem, ich muss jetzt meinetwegen Vollkornbrötchen kaufen. Und ich muss das irgendwie bewältigen. Das ist eine aktuelle Situation, dafür greife ich Fragesatz, dafür, keine Ahnung, stelle ich Hinterfragen, keine Ahnung, sonst noch was und irgendwann mal verabschiede ich mich. Das ist eine dialogische Form der gesprochenen Sprache und dient dazu, damit, dass ich das bewältige. Dieser Dialog würde uns an der Stelle nicht komplett ausreichen. Wir müssen daran denken, dass alle Dialoge Sequenzen beinhalten. Ne? Gruß gegen Gruß, Frage, Nachfrage, Antwort. Also es gibt Sequenzen, die eingeschoben sind oder direkt angeschlossen werden. Ja? Und all das, die Funktionalität ist eben, meine gesprochene Sprache jetzt und hier dient einfach dazu, um eine Vorlesungssituation zu bewältigen. Das ist die Funktion. Ja, und ich interagiere hier mit einem Raum, Medien, Menschen, die da sind und so weiter und so weiter. Und konzentriere mich komplett auf den Prozess, dass meine Sprache verständlich ist. Geschriebene Sprache hat eine spezifische Funktionalität und bezieht sich auf Raumzeitdistribution und Tradierung von Äußerungen und Texten. Wenn ich etwas geschrieben habe, ab dem Punkt, als das niedergeschrieben ist, ist das zeitlich und räumlich frei. Ja, dieses Faktum hört nicht auf zu existieren, wenn man den Prozess beendet hat. Und das ist ganz andere Funktionalität. Das heißt, wenn ich jemandem einen Brief schreibe, dann stelle ich mir meinen Adressaten vor und dieses Phänomen kann vielleicht eine Person beinhalten, sehr viele Menschen beinhalten, all das zeitgleich beinhalten oder zeitverschoben beinhalten. Das Einzige, was ich nicht kann, in Vergangenheit zu sprechen, es sei denn, ich kann mit Geister kommunizieren. Das heißt, diese zeiträumliche Distribution des Geschriebenen entwirft eine ganz andere oder entspricht einer ganz anderen Funktion, die wir in der gesprochenen Sprache nicht haben. Jetzt kommen wir zu einem Problem. Und dieses Problem liegt mir sehr am Herzen. Weil es ist, die Arbeit ist leichter gemacht, wenn man sagt, ich schreibe jetzt eine Grammatik-X-Sprache, liefer mir nur bitte genügend Texte aus dieser Sprache. Ich, als Empiriker generiere ich die sämtliche Grundstruktur in dieser Sprache, verfasse ich das in eine Grammatik und liefere ab. Dadurch, dass geschriebene Sprache eben tradiert wird, weitergegeben wird, ein größeres Publikum an Empfänger haben, hat als gesprochene Sprache, dient dazu, dass geschriebene Sprache eben standardisiert wird. Gesprochene Sprache, und man spricht trotzdem von einem Standard der gesprochenen Sprache, so wie jetzt zum Beispiel Günter Jauch oder Marietta Slomka sprechen. Es ist so wie ein Standard für gesprochene Sprache. Aber die gesamte Bandbreite der gesprochenen Sprache ist unglaublich variantreich, ist unglaublich vielfältig. Wenn man jetzt all diese Formen vorstellt, die gesprochene Sprache hat, es ist viel, viel mehr und kann viel mehr sein und genau so viel sein, wie viele Kontexte überhaupt sich ergeben können, lässt sich das alles sehr schwer standardisieren. Jetzt kommen wir zu einem Eigenschaftspunkt. Gesprochene Sprache ist sehr varianzreich und geschriebene Sprache nicht, aus Natur der Sache. Ja? Gesprochene Sprache kann sich diese Varianzreichtum erlauben, weil diese Varianzreichtum mit Varianzreichtum der Interaktion oder Kontexten korrespondiert, die überhaupt zustande kommen können. Und es ist deswegen sehr schwer, eine Grammatik einer Sprache komplett ausgehend aus gesprochener Sprache zu schreiben. Deswegen ist auch, wenn ihr euch gefragt habt, warum beziehen sich meisten Grammatiken auf geschriebene Sprache? Es ist einfach leichter, das so zu machen. Es ist unglaublich schwer, alle möglichen Formen der gesprochenen Sprache repräsentativ zu erheben und ausgehend aus dieser Erhebung eine Grammatik niederzuschreiben. Es gibt in den letzten 30 Jahren sehr gute Versuche, erfolgreiche Versuche im Englischen. Mittlerweile gibt es über 10 verschiedene Grammatiken des Englischen. Ich weiß ja, Longman-Grammatik des Englischen bezieht sich 3-4 Versionen nur unter diese Ausgaben, also das ist nicht Autor, sondern Verlag, beziehen sich überwiegend auf das gesprochene Englisch. Und im Deutschen ist eine sehr interessante Ausnahme das Buch von Peter Schlobinski, das ich vorhin gezeigt habe. Ja? Also Varianzreichtum ist Eigenschaft der gesprochenen Sprache und ein Problem für Grammatiker, darauf bei der Grammatikschreibung zu beziehen. Ja, wir haben vorhin erwähnt, wenn wir das ja ergänzen möchten, brauchen wir Kriterien. Hier ist ein Vorschlag, ein sehr kurzer Vorschlag, wie wir die Formen der gesprochenen Sprache auf soziale Gruppen, Individuen, Sprachebenen, räumliche Regionen, steht auch Dialekte hier, so wie du vorgeschlagen hast, funktionale Aspekte, kommunikative Praktiken, Entwicklungsstadien des Individuums, historische Epochen und Zeitpunkte, soziale Gruppen, zum Beispiel Frauen-, Männersprache, Gender, Jugendsprache, Alterssprache, Arbeitersprache, Sprache der Intelligenz, was das auch immer ist, Sprache der Imker, Gauner, Juristen, in der richtigen Reihenfolge sogar, Sprache der Russlanddeutschen zum Beispiel. Ja? All das sind soziale Gruppen, die wir aus nichtsprachlicher Perspektive definieren können und dann schauen, wie korrespondiert diese Distinktion mit sprachlichen Eigentümlichkeiten. Ja? Idiolekte, wie die einzelnen Menschen also für sich vielleicht sprechen, gehört Stottern zum Beispiel dazu. Sprachebene, Hochsprache, Standardsprache, Umgangssprache, Alltagssprache, Slang, Jargon und, und. Ja? Und man sieht, dass diese Übergänge fließend sind. Das sind keine scharfe Trennungen. Räumlichen, ganz klar, Regionalsprachen, Stadtsprachen, Ortssprachen und so weiter. Funktionale Aspekte, Amtssprache. Sollten wir jetzt zum Beispiel gesprochene Sprache des Deutschen repräsentativ erheben, müssen wir natürlich auch die Richtersprüche aufnehmen. Was erwartet man bei einem Richter auf keinen Fall, wenn er dienstlich spricht? Lexikalisch. Ja, keine modale Partikel zum Beispiel. Ah, er ist vielleicht, ja, also aus meiner Sicht hat er das nicht, ja, kann man ja nicht erwarten. Ne? Also das ist syntaktisch ganz klare, determinierte Strukturen, die wir hier einbauen können. Zeremonielle Sprache, formelhafte Sprache, in denen manchmal sogar Verständigung verloren gegangen ist, aber weil das mit einer ganz bestimmten Handlung oder Vollziehen einer Handlung korrespondiert, spricht man trotzdem genauso und nicht anders. Ja, zeremonielle Sprache. Kommunikative Praktiken, Beratungsgespräche, ja, Reklamation. Wer hat noch nicht reklamiert im Leben? Ja, echt nicht? Okay. Wer hat am meisten reklamiert? Nein. Das ist sehr interessant. Ich beobachte immer die Versuche, immer so mit sehr fokussiert auf die Menschen zu achten, die reklamieren. Das ist interessante Sprache, zu reklamieren. Ja. Das ist eine klare Abfolge. Sein Nicht-Einverständnis mit irgendetwas zu äußern, das ist nicht einfach. Ja. Und Smalltalk und so weiter, Babysprache, Jugendsprache, Erwachsenensprache, Sprache des Mittelalters und so weiter und so weiter. All das sind die Formen der gesprochenen Sprache, die in irgendeiner Form zugänglich sind. Das Problem, das habe ich teilweise jetzt erwähnt, aber überspringe ich das trotzdem vielleicht jetzt an der Stelle nicht, weil wir noch 5 Minuten haben. Geschriebene Sprache prägt dominant das Sprachbewusstsein. Was ist damit gemeint? Ja? Meine eigene Muttersprache ist Georgisch, allerdings meine Großeltern haben einen Dialekt gesprochen und literarische Sprache erst in der Schule mitbekommen. Vielen geht das so, wenn man nicht unbedingt in Hannover auf der Welt gekommen ist, in Deutschland. Ja? Man muss tatsächlich irgendwann mal versuchen, aus unterschiedlichsten Gründen, weil man Politiker ist, weil man Sportler ist, der Werbeträger sein möchte, muss irgendwann mal ohne Akzent auskommen. Ansonsten boost man irgendwelche Kreditpunkte ein. Ja? Und deswegen, wenn man überlegt, wodurch beeinflusse ich jetzt die gesprochene Sprache, dann orientiert man natürlich auf die geschriebenen Strukturen. Jetzt ist eine ganz interessante Frage, auch eine der Forschungsschwerpunkte, die wir hier befolgen. Was ist mit den Menschen, die Analphabet sind? Das ist ganz interessant. Analphabete Menschen in der literarischen Gesellschaften, die haben keine Möglichkeit, nee, die als Frage formuliert, haben die eigentlich keine Möglichkeit, sich trotzdem auf geschriebene Sprache zu beziehen? Ich würde sagen, ja, weil die hören die Menschen, deren Bewusstsein durch geschriebene Sprache beeinflusst ist. Aber was ist mit den Menschen, die als Muttersprachler bestimmte Bedrohte vielleicht eine Sprache sprechen, die in der Geschichte noch nie bis heute ein Alphabet gehabt haben? Die kennen ihre eigene Sprache in geschriebener Form überhaupt nicht. Das ist eine sehr interessante Frage. In der Regel, die Informanten oder Sprachassistenten, um solche Sprachen zu erheben, sind Alphabet. Ja, es sind in der Regel Menschen, die irgendwelche administrative Funktionen haben oder sonstiges. Das heißt, deren Bewusstsein ist trotzdem beeinflusst. Deswegen, ein idealer Informant würde aus meiner Sicht ein Muttersprachler sein, der noch selbst Analphabet ist und die Sprache, die er als Muttersprache spricht, auch keine Schrift verfügt. Das ist eine... Ja, wenn man so jemand findet und noch am Leben ist, sofort aufnehmen. Ja. Ganz interessant ist, wenn wir anfangen, die Strukturen, und ab nächster Sitzung haben wir Ellipse, und wenn wir Ellipse analysieren, dann werden wir sehen, was für ein Problem wir haben, etwas, was aus gesprochener Sprache kommt, mit den Beschreibungsstrukturen zu analysieren, die aus geschriebener Sprache kommen. Eine Kontroverse, ja, mit dem wir umgehen können. Umgehen müssen. Und jetzt an der Stelle vielleicht so ein Vorschlag, das ist jetzt von Rath, glaube ich, Rehbein und auch von Rath, glaube ich. Zumindest, man geht trotzdem bei der Analyse der gesprochenen Sprache davon aus, dass die gesprochene Sprache satzförmig ist. Sagen wir mal so, wenn wir anfangen zu sprechen, beabsichtigen wir, die Sätze auszusprechen. Ob es dazu kommt, hängt von der Interaktion ab. Wir können uns darauf einigen. Ja, wir orientieren uns beim Sprechen auf etwas, was nach Finitheit aussieht. Ob wir dann später tatsächlich etwas hervorbringen, was nach einem Satz oder Finitheit aussieht, muss immer nicht heißen. Ja, das ist vielleicht so ein Zwischending, was wir, deswegen spricht man von syntaktisch möglichen Sätzen. Ja. Wir gehen beim Sprechen von einem möglichen Satz aus. Das, was wir am Ende bekommen, muss nicht unbedingt Satz im Sinne der geschriebenen Sprache bedeuten. Ich zeige ein kleines Beispiel und damit dann kommen wir dazu. Das ist eine Aufnahme eines Dialogs. Diese Zeichen in GATT, in der linguistischen Pragmatik hatten wir General Annotation T, wofür war T? GAT-System für Dialoge, um Dialoge zu annotieren. Dort werden diese gekippte Doppelpipes werden ja für Unterbrechung verwendet. Jetzt gucken wir mal das kurz zu. Der Sprecher spricht, also sagt, dass auch, das ist wiederholt, gewisse geistige Interessen, die Hörerin sagt ja, 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 irgendwie, aber sagt ja an der Stelle. Ich weiß nicht, wie akzentuiert. Notwendig sind, um dann in der Krise der Ehe zu überbrücken und so weiter und so weiter. Jetzt ist ganz interessant Folgendes. Wir nennen das einfach Hörersignal. Dieses Ja ist ein Hörersignal. Und wir haben vorhin gesagt, wenn jemand spricht, dann orientiert er sich auf Prozess. In diesem Prozess, während ich spreche, muss ich verständlich sein. Und um verständlich zu sein, haben wir eine Arbeitsthese oder Methode, immer uns auf Satz zu orientieren. Weil wir denken, wenn wir die komplette, vollständige Sätze äußern, sind wir verständlich. Das ist unsere Hypothese. Nun, hier sehen wir aber, dass Ja eine ganz bestimmte einen ganz bestimmten Marker setzt und nach einer bestimmten Einheit, und diese Einheit klingt wie, dass auch gewisse geistige Interessen, syntaktisch gesehen, das ist nichts aus der Perspektive eines Satzes, überhaupt nichts. Und jetzt müssen wir überlegen, in der gesprochenen Sprache, bei der Verständigung der gesprochenen Sprache, setzt man diese Hörsignale trotzdem syntaktisch gesehen an unvollendeten, aus geschriebener Sprache, aus unverständlichen Stellen, die trotzdem als Einheit wahrgenommen werden. Ja? Also ja steht, ich habe hier geschrieben, es handelt sich syntaktisch gesprochen um einen unvollständigen Nebensatz, dennoch stellt dieser für den Hörer abgrenzbare bestätigbare und kommentierbare Einheit da. An der Stelle sehen wir, dass etwas, was syntaktisch unvollständig ist, kommunikativ, gesprochen, sprachlich abgeschlossen ist. Denn der Hörer würde ansonsten dort kein Bestätigungs-, abgrenzbares oder kommentierbares Zeichen geben. Und das dafür dient hier ja. Und das ist jetzt, genau, das ist von Rath das Kommentar dazu. In diesem Beispiel, in solchen Beispielen geht es nicht darum, dass man Syntax gegen Interaktion ausspielt, sondern es geht darum, dass in der gesprochenen Sprache Syntax tatsächlich keine unrevidierbare Grenze darstellt. Durch interaktiven, kognitiven, sonstigen Gründen kann das durchkreuzt werden. Ich habe ein vielleicht noch besseres Beispiel, das ist das letzte Beispiel diesbezüglich, und ich glaube, damit können wir viel mehr anfangen. Ja, das kommt auch daher, weil diese ganzen Frauenthemen von wegen Emanzipation und so, die wären ja von den meisten Frauen, die sich damit beschäftigen. Hier haben wir einen Nebensatz, klar gesprochen, sprachlich durch eingeleitet, weil eingeleitet. Alles, was wir nach weil danach sehen, sieht nicht nach einem Nebensatz aus. Das ist ein Satz der geschriebenen Sprache. Aber da haben wir trotzdem ein Signal, und das ist und so. Jetzt überlegt mal, oft in Jugendsprache und so verwendet wird. Und wenn man überlegt, was ist das? Das sind ganz bestimmte abgrenzbare, also Grenzmarker für Strukturen der gesprochenen Sprache. Ja? An der Stelle steige ich einfach aus dem Nebensatz aus, und für dieses Aussteigen setze ich und so. Ich war gestern in Palmengarten und so. Ich signalisiere, okay, hier ist Ende, jetzt fange ich was Neues an. Da habe ich meinen alten Kumpel getroffen und so, haben wir Bier getrunken und so. Ich markiere, ich achte überhaupt nicht auf Syntax. Wo ist das finite Verb, wo ist Einleitung? Ich steige aus allen, was mir kommunikativ nicht mehr wichtig sind. Also ich überlasse es dir, also wir haben Bier getrunken und so. Das heißt, ich habe noch Haxe dazu gegessen. Ja, also das überlasse ich dir, die Interpretation. Aber ich steige an der Stelle aus. Ich markiere dieses Aussteigen auch. Wir sehen, wie kommunikative Aspekte, die vielleicht außersprachlich sind, eben die syntaktische Regeln an der Stelle durchkreuzen. Okay. Das überspringe ich jetzt. Das ist ein Modell, es gibt bestimmte Operatoren, diese Operatoren brauchen wir jetzt für die nächste Aktivität. Ich habe das extra zum Schluss überlegt, weil ich dachte, wenn ihr einschläft, weil das viel Theorie drin war, dann werdet ihr alle wach. Also gesprochene Sprache werden eben diese Markerstrukturen eher stärker verwendet als in der geschriebenen Sprache. Ich habe als Fazit die alle zusammengeschrieben. Ja, alle Operatoren, die wir in gesprochener Sprache sehr stark verwenden, und das Wort Fazit sogar auch, ja, was selbst ein Fazit hier heute sein soll. Ja, und Fazit ist und ja. Ja, es gibt hier auch pragmatisch gesehen auch solche performativer, wie zum Beispiel ich glaube, ich meine und hiermit möchte ich sagen und solche Sachen. Halt, ne? Also so ein eigentlich nur klein ein klein Teil ein kleiner kleine Liste kurze Liste von allen Operatoren, die wir in gesprochener Sprache verwenden, aber niemals in der geschriebenen Sprache. Jetzt brauche ich noch einen Volontären hier vorne. Wer kommt freiwillig nach vorne? Eben. Nein, ich meine ihn. Ja. Okay. Ich kann auch bestimmen, aber ich würde gerne jemanden, der freiwillig sich das traut. Einfach. Also kompetenztechnisch braucht man nichts anderes, als einmal schon mal Referat gehalten zu haben. Aber nichts Inhaltliches. Ne? Also es ist wirklich nur pur. Möchtest du das gucken? Okay. Und hier. und dann verteile ich diese Zettel. Das hier. Haben alle Zettel bekommen? Haben alle Zettel bekommen? Wer hat keinen Zettel? Okay, jetzt erklär, wie heißt du nochmal?
Arno.
Wie?
Arno.
Arno, okay. Arno, die Aufgabe ist die, hast du schon mal Karaoke gesungen?
Nein.
Nein, okay, aber du weißt, was Karaoke ist.
Ja, ja.
Okay, das, was wir jetzt machen, heißt PowerPoint-Karaoke. Also du musst nicht singen, aber du musst schon sprechen. PowerPoint-Karaoke ist... So wie bei der Karaoke eigentlich, du singst etwas nicht von dir, also hier präsentierst du auch nicht von dir und du hast noch nie eine, diese Präsentation, die hinter dir jetzt steht, hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Es gibt verschiedene Versionen, wie das erfunden worden ist. Also es gibt Versionen, dass in MIT erfunden worden ist, aber es gibt auch Versionen, dass die Londoner Banker, dass die nicht singen können, das abends nicht damit belustigen. Was wir an der Stelle brauchen und die Aufgaben sind dort bereits definiert, was er dort machen muss, ist, dass du jetzt einfach, das sind 15 Folien, das Thema hast du es heute zum ersten Mal gesehen und du musst jetzt uns glaubhaft machen, dass diese PowerPoint von dir kommt und du musst quasi, während du präsentierst, sich damit erstmal inhaltlich anfreunden. Das ist jetzt keine Quantenmechanik, sondern das ist ein sehr zugängliches Thema, denke ich. Ja, und du bist ja Sprachwissenschaftler, also eloquent genug. Und das sind tatsächlich 15 Folien und du wirst merken, wenn du zu Ende bist. Also das ist ganz klar hier gekennzeichnet. Aber deine Aufgabe ist, dass du uns das so, wie du immer PowerPoint präsentierst, hier zu präsentieren. Und wir haben deine Aufgabe, also im Hintergrund läuft deine Aufgabe. So, viel Spaß.
Einfach hier weiter drücken immer?
Nochmal.
Also zum
links und rechts einfach.
Ah, okay.
Ja.
Okay, ich stelle Ihnen heute die, einen Vortrag vor zum Thema die Erweiterung der Europäischen Union. Also hier haben wir erstmal eine Folie, Vertrag von Rom. Und zwar ja, am 25. März 1957, an dem Seine Majestät, der König, der Belgier, der Präsident der Bundesrepublik Deutschland und auch Präsident der Französischen Republik entschlossen durch... und so, ja, und so weiter. Ihr kennt ja die ganzen Titel. Entschloss, Frieden und Freiheit zu wahren und zu festigen. Und auch mit Aufforderung an die anderen Völker Europas, die sich zu den gleichen hohen Zielen bekennen, sich diesen Bestrebungen anzuschließen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Hier, hier sehen Sie Europa. Genau, Europa 1957, ja, blau markiert sind diese sechs Länder, aus denen Europa besteht, ja. Und 1973 spricht man vom Europa der Neuen hier, es sind drei Länder hinzugekommen und dann hier Europa der Zehn 1981 mit eben 10 Ländern. Und Europa der Zwölf. Hier kamen noch zwei hinzu und 1995 Europa der 15. Ja. Und 2002 sind dann noch weitere hinzugekommen. Mehr als 15, ja. Und das Europa von morgen könnte so aussehen zum Beispiel. Ja, schauen Sie sich das an. Und Bedingungen, um dass es in Zukunft so aussieht, ist, dass die Länder die genannten Grundsätze von Europa anerkennen. Hier sehen Sie den Artikel 49 der EU. Und ja, die EU, die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit. Diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam. Ja.
Wahrscheinlich Titelvorträge würde ausreichen.
Ja, also hier sehen Sie die Europa- und Assoziierungsabkommen verschiedenen Länder, Bulgarien und so weiter. Ja. Und 1993 wurden die Kopenhagener Kriterien verfasst. Hier, das Bewerberland muss zum Beispiel die Stabilität der Institutionen und die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte und auch den Schutz von Minderheiten garantieren. Ja, politisch gesehen und wirtschaftlich gesehen muss es eine funktionierende Marktwirtschaft haben und dem Wettbewerbsdruck und den standhalten. Ja. Und muss. Ja. Und so weiter. Genau. Hier sehen Sie nochmal Stellungnahmen. Oh ja. Und das sind meine Schlussfolgerungen. Und nach diesen Schlussfolgerungen, achso, Empfehlungen der Kommission. Also Schlussfolgerungen sind, dass keines der Länder, was die beitreten wollen, aber tatsächlich den ganzen Kriterien da entspricht. Ja, und aber einige haben ausreichende Fortschritte zur Erfüllung der wirtschaftlichen Voraussetzungen gemacht. Ja. Aber die Kommission empfiehlt dem Rat Verhandlungen, aber mit diesen Ländern einzuleiten, ja. Gut. Danke für meine Aufmerksamkeit. Für eure Aufmerksamkeit. Es war sehr ausführlich.
Ja.
Es war schwer.
Vielleicht vorher besprechen wir das ganz kurz, was damit. Dankeschön. War sehr lustig, finde ich. Also du trägst ja sehr. Egal. Also bei mir auf dem Zettel steht, das, was wir heute in der Vorlesung als Sinnbild hatten für Einleitung. Und daran dachte ich jetzt gerade. Arno, danke dir dafür. Ne, warte mal, wo ist das nochmal? Ne, wir müssen, das ist eine neue PowerPoint-Präsentation, die sind schrecklich. Die sind schrecklich, also hier beenden. Aha. Irgendwie lässt sich hier nicht übertragen. Also bei mir stehen etwa 14 Mal das Wort Ja. Das er verwendet hat, die ganze Zeit, ja, das Wort ja. Es war einmal sehr interessante Verwendung von und, was man in der Schriftsprache nie verwenden würde. Also mit und, das ist einfach so, wir nennen das Echo der vorigen Phrase. Ja, und hier sehen Sie, ja, und hier sehen Sie, oder und auf der nächsten Folie, das ist zu etwas Undefiniertes, was links von und steht, aber in der gesprochenen Sprache ist das typisch. Auch diese bejahende Affirmative, wie genau, zum Beispiel, wenn er das selber gelesen hat und verstanden hat, ach, genau, ja, und dann fortgesetzt hat. Es gibt, er hat zum Beispiel am Anfang so ein Foolwort zwei, dreimal verwendet, erstmal. Ja? Das sind Foolwort, die man in der geschriebenen Sprache als schlechter Stil betrachten würde. Und mehrfach, um halt das zu, also viermal zumindest bei mir, was ich notiert habe, und so weiter. Ja, es wäre auch so eine etwas elaborierte Form von und so. Ja. Und ganz interessant ist, dass er auch eben oder zum Beispiel oder bei mir standen jetzt sechsmal, aber ganz sicher hat er etwas oft das Verzögerungspartikel verwendet, was typisch für gesprochene Sprache ist. Ja, ich kann jetzt scheinbar keine Folie mehr aufmachen, um dann ach doch. Nee, der lässt sich. Leon, was ist damit? Irgendwas ist damit. Was nehmen wir heute mit aus dieser Sitzung? Wenn wir in der nächsten Sitzung über Auslassung oder Ellipse sprechen, dann ist ganz wichtig, dass wir ganze Zeit die Beispiele im Hinterkopf haben. Auch die Beispiele, die dann in der abnächsten Sitzung, also in dieser Sitzung gibt es keine, ja danke, ab dieser Sitzung gibt es keine Aufgabenstellung, aber ab nächster Sitzung brauchen wir unbedingt die, ja, Tja hatte ich nicht, ja, sondern Tja für gesprochene Sprache. Das, was wir in der nächsten Sitzung brauchen, ist das tatsächlich, dass ihr die Beispiele für Ellipse, für Katalepse, Analepse, für Sluicing, also gestrandete Frageworte, die allesamt aus der gesprochenen Sprache kommen, dass ihr die Beispiele nicht in Standardgrammatiken sucht, Standardgrammatiken des Russischen, des Baskischen, des Türkischen, sondern versucht einfach irgendwo im Internet oder irgendwelche dokumentierte gesprochene Sprache eben diese Struktur ableitet und immer dran denken, dass diese Phänomene sind eben entstanden, weil Sprache gesprochen wurde. In der geschriebenen Sprache würde man das so nicht sagen, weil dort keine kontextuelle Hilfestellung gibt. Ja, ich hoffe, dass wir zumindest, ich muss mir jetzt überlegen, ausgehend aus dieser Sitzung, ob wir solche Aktivitäten mit moderieren oder solche Sachen fortsetzen sollen oder nicht. Ich möchte nicht, dass wir das auf Kosten der eigentlichen Zeit tun, aber so viele Volontäre waren heute nicht da. Mal gucken, ich muss das noch überlegen, ob wir das... Aber schreibt mir jetzt einfach, vielleicht könnt ihr so ein kurzes Feedback geben. Sollen wir vielleicht Gruppenarbeiten integrieren, wo nicht nur zwei einzelne Menschen, sondern vielleicht 4-5 zusammen, 4-5 zusammen, 4-5 zusammen und so eine Viertelstunde lang so einen Zugang zu einem Thema verschaffen. Das, was wir jetzt mit Arno gemacht haben, ist eine der Möglichkeiten, an semispontane Sprache Zugang zu verschaffen. In der Regel, Linguisten beobachten nicht unkontrolliert etwas, sondern die versuchen, etwas zu erzeugen. Das habe ich jetzt vorbereitet, also ich habe das erzeugt. Und dann lasse ich das semispontan laufen und beobachte eben, trotzdem haben wir, glaube ich, genügend Material, um Distinktion zwischen dem zu ziehen, was er gesprochen hat, und dem, was er schreiben würde, wenn er über dasselbe nochmal referieren müsste. Ja, ich glaube, können wir trotzdem unsere Wahrnehmung darauf schärfen, wie gesprochene Sprache syntaktische Strukturen beeinflusst. Wenn das heute gelungen ist, dann ist das Ziel zumindest teilweise erreicht und können wir in der nächsten Sitzung mit einzelnen Phänomenen, die heute verloren gegangen sind, anfangen. In diesem Sinne sehen wir uns nächsten Mittwoch.